Gegen Ende der letzten Vorlesung habe ich begonnen, eine lineare Abbildung in der Matrix zu schreiben. Also das war eine Matrix, die Abbildungsmatrix, die die Eigenschaft hat, dass wenn ich eine Basis einmal gewählt hatte und den Koordinatenvektor von irgendeinem Vektor in der Basis hingeschrieben habe, als Spaltenvektor typischerweise, dann bekomme ich den Bildvektor unter der linearen Abbildung oder dessen Koordinatenvektor durch die naheliegende Matrixvektormultiplikation. Ich schreibe es nochmal hin. Also eine F war eine lineare Abbildung von V nach W. Hier habe ich eine Basis gewählt. B ist eine Basis in dem Vektorraum V und C war typischerweise eine Basis in dem Vektorraum W. Und die Abbildungsmatrix, die hieß A und in deren Spalten standen die Koeffizienten der Bilder der Basiselemente in B. Und normalerweise bin ich, also die Abbildungsmatrix hängt natürlich von der Abbildung F ab, logisch. Und sie hängt auch von der Wahl dieser beiden Basen ab. Und normalerweise bin ich zu faul, dieser Abhängigkeit in der Matrix tatsächlich mit Symbolen zu verankern. Was man machen könnte ist, man könnte die beiden Basen als Index unten an die Matrix dran schreiben und zwar geschickterweise die Matrix im Zielraum zur linken und die Matrix im Ursprungsraum zur rechten. Warum das geschickt ist, sieht man an dem, was ich jetzt als nächstes mache. Nämlich, okay, ich habe eine Abbildungsmatrix und zu einem Paar gewählter Basen. Außerdem hatten wir noch die Situation, wenn wir überhaupt noch keine Abbildung hatten, also sozusagen im Kapitel etwas vorne dran, wir haben einen Vektorraum und zwei Basen, B1 und B2 in dem Vektorraum. Da haben wir, der Situation haben wir eine Basiswechselmatrix zugeordnet. Die hieß Theta mit Index die beiden Basen. Und genauso kann ich natürlich hier in meinem Bildraum die Basis wechseln. Ich habe angenommen, ich habe zwei, C-Index 1, C-Index 2. Da habe ich hier auch eine Basiswechselmatrix. Und ich kann mich natürlich fragen, wie sieht die Abbildungsmatrix bezüglich der anderen Basis aus? Also wie hängen die verschiedenen Abbildungsmatrizen und die verschiedenen Basiswechselmatrizen miteinander zusammen? Ich formuliere das mal als Korollar dessen, was wir bereits bewiesen haben über die Eindeutigkeit der Basis der Abbildungsmatrix als diejenige eindeutig bestimmte Matrix mit irgendeiner gewissen Abbildungseigenschaft auf den Koordinatenvektoren. Also sind B1 und B2 Basen von V und das gleiche und C1 und C2 Basen von W. Dann erfüllen die Abbildungsmatrizen bezüglich Abbildungsmatrizen. Ja, jetzt habe ich zwei Abbildungsmatrizen. Die Abbildungsmatrix A bezüglich B1 und C1. Und das zweite Tierchen, indem ich alle Indizes durch einen Zweier ersetze. Und die Gleichung, die jetzt tatsächlich auftaucht, die ist so suggestiv, wie man sie nur machen kann mit der Notation, die ich gewählt habe. Also, ich habe zu einem will ich irgendwie gucken, wie ich die Abbildungsmatrix hier aus der hier gewinnen kann. So, was habe ich noch für Objekte zur Verfügung? Irgendwie muss ich ja in Matrixform darstellen, wie ich die Basen ineinander überführe. Und ich habe die Basiswechselmatrizen Theta bezüglich der Basis B2 und B1. Und ich kann natürlich auch im Zielraum den Basiswechsel durchführen. Dann gibt es die Basiswechselmatrix C2, C1. Und die Behauptung ist, dass hier einfach das Produkt der entsprechenden Matrizen steht. Man beachtet, das ist sozusagen formal, sind die Indizes so zu wählen. Man fragt sich jetzt natürlich, also habe ich hier Theta B1, B2 oder Theta B2, B1 zu wählen? Und hier genauso C1, C2 oder C2, C1, wie rum? Und die Indizes sind so zu wählen, wenn man sich hier oben mal um ein für alle Mal die Konvention hier eingeprägt hat, dass hier zuerst der Ausgangsraum und dann der Bildraum steht. Und so war das auch bei der Basiswechselmatrix. Zuerst die Ausgangsbasis und dann die Bildbasis. Und dann habe ich hier so eine formale Kürzungsregel, dass ich die benachbarten Indizes einfach streichen kann. Einfach als Merkregel, dass man sich danach nicht verdribbelt. Okay, sehr schön als Regel. Und damit kann man auch gut rechnen. Man muss einfach nur die entsprechenden Basiswechselmatrizen aufstellen. Aber warum gilt eigentlich überhaupt diese schöne Regel? Naja, was wissen wir eigentlich? Also was müssen wir nachrechnen? Die Abbildungsmatrix ist die eindeutig bestimmte Matrix, die auf Koordinatenvektoren dieses und jenes durchführt. Also, wir wissen einfach, schreiben wir das mal für die Matrizen mit dem, also mit dem Zweierindex für die Abbildungsmatrix hin. Wir wissen einfach, es gilt, dass die Abbildungsmatrix mit den Zweierindizes den Koordinatenvektor in der B2-Basis in den Koordinatenvektor in der C2-Basis überführt. Das ist ein Teil der Definition der Abbildungsmatrix, also für den Fall. So, und jetzt hatten wir so eine ähnliche Regel für die Basiswechselmatrizen. Die Basiswechselmatrizen hatten die Eigenschaft, dass wenn ich den Koordinatenvektor in einer Basis hernehme und die Basiswechselmatrix drauf loslasse, dann kann ich auch wieder formal sowas machen, was aussieht wie Kürzen. Die beiden benachbarten Indizes hier wegstreichen und bekommen nur noch den Index hier. Das war eine Proposition, die vor einer Woche an der Tafel stand. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für den Basiswechsel in dem Ausgangsraum zwischen den Bs, sondern es gilt auch natürlich, die gleiche Regel gilt in jedem Vektorraum, also im Zielraum auch zwischen den Cs. Nur will ich sie da anders hinschreiben, da will ich C1 hierhin tun, ist die Basiswechselmatrix C1, C2 losgelassen auf den Vektor in der Basis B1. Jetzt habe ich bewusst hier mal so ein Klämmerchen hingeschrieben, weil ich hier nicht x reinschreiben will. Hier kann ich jeden x-beliebigen Vektor reinschreiben, aber ich will da einfach nicht x hinschreiben, ich will da f von x hinschreiben. F von x ist genauso x-beliebig wie x, aber ich will es halt einfach darauf anwenden. Danke, da ist ein C2. Nach Proposition über Basiswechselmatrix. So, jetzt, aber jetzt ist der Rest einfach. Jetzt kann ich einfach nur zusammensetzen. Jetzt kann ich das x2 hier oben rein einsetzen und bekomme das f von x bezüglich c2 gleich ac2 b2 mal, und jetzt schreibe ich das hier ab, theta b2 b1 x b1 ist. Und jetzt multipliziere ich einfach noch die Gleichung mit, auf beiden Seiten mit theta c1 c2. Und dann steht auf der rechten Seite einfach ein großes Produkt von Matrizen. Erst so eine Theta-Matrix, dann so eine Abbildungsmatrix und dann noch so eine Theta, so eine Basiswechselmatrix. Und warum habe ich das getan? Naja, wenn ich das hier damit multipliziere, steht einfach f von x bezüglich der Basis c1 da. Okay, das sieht doch jetzt in gewisser Weise gut aus, denn diese Matrix ist genau das Produkt, ups, ach, ja, jetzt habe ich die Rollen vertauscht. Jetzt habe ich alle Rollen vertauscht auf der gesamten Tafel. Naja, jetzt kann ich verschiedene Arten und Weisen machen, wie ich, wie ich diesen Rollentausch behebe. Alle Einser und Zweier sind jetzt verkehrt rum. Ich könnte jetzt eine Variante, das Ganze richtig zu machen, ist hier alle Einser und alle Zweier zu drehen. Ich mache das mal so und danach sage ich auch noch, was ich für diejenigen mache, die tatsächlich mitgeschrieben haben. Die Formel ist genauso gut wie die andere Formel. Ist bloß die Frage, wer ist 1 und wer ist 2. Die beiden Basen haben ja nichts miteinander zu tun. Jetzt steht tatsächlich hier auf der rechten Seite das gleiche Produkt, wie das Produkt hier auf der Seite steht. Und jetzt frage ich mich, heißt das, dass daraus die Behauptung folgt? Heißt es, dass aus der Gleichung folgt, dass das hier die Abbildungsmatrix ist bezüglich C1 und B1? Suggestiv ja, aber warum? Ich möchte versuchen, irgendwas dem Publikum zu entlocken. Warum folgt aus dem tatsächlich das, was ich haben will? Ja?
Weil die Abbildungsmatrix ja aus jedem Vektor den Bildvektor davon macht. Also der Bildvektor ist ja f von x und der Vektor selber ist x. Das heißt, wir haben, dass a das gleiche wie das da sein muss, weil a mal x gleich f von x ist. Und dann haben wir da stehen, dass wir.
Schon. Ich habe das verstanden, aber ich will auf einen kleinen Punkt raus, der noch nicht gekommen ist. Die Abbildungsmatrix macht aus dem Vektor durch Multiplizieren den Vektor. Das heißt, die Abbildungsmatrix leistet genau das, was dieses Matrixprodukt auch tut. Das ist im Wesentlichen das Argument, das ich gehört habe. Das ist der Anfang der Geschichte. Aber warum heißt es, dass diese Matrix gleich der Abbildungsmatrix ist? Worauf ich hinaus möchte, ist vielleicht schwer jetzt bei der Fragestellung zu erkennen, ist, dass in der Proposition über die Abbildungsmatrix gegen Ende der letzten Vorlesung stand eine Eindeutigkeitsaussage drin. Die Abbildungsmatrix ist die eindeutig bestimmte Matrix, die so eine Art von Gleichung erfüllt und das Ganze für alle x im Ausgangsraum. Wenn die Abbildungsmatrix nicht die eindeutige wäre, die das leistet, und dann findet irgendjemand die Abbildungsmatrix und ich finde die Matrix, die beide erfüllen diese Transformationsgleichung, aber es gibt ein Dutzend Matrizen, die so eine Transformationsgleichung erfüllen, könnte ich nicht schließen, dass die gleich sind. Die Eindeutigkeit der Abbildungsmatrix. Die Abbildungsmatrix ist die einzige Matrix, die so eine Transformationsgleichung für alle Elemente im Bildraum hat, die lässt mich schließen, dass das hier die Abbildungsmatrix wirklich gleich der Matrix ist, die hier steht. Womit ich auch mit dem Beweis des Korrelats fertig bin. Und ich hoffe, ich habe niemanden wirklich verwirrt mit dem Umtauschen der Indizes 1 und 2. Also hier kann man natürlich auch alle 1er durch 2er ersetzen, um die ursprünglich da stehende Gleichung zu erhalten. Dann muss man da oben mal andersrum anfangen. Dann setzt man einfach den Beweis alle 1er durch 2er andersrum und kommt natürlich unten bei der Gleichung raus, die man braucht, wenn alle 1er durch 2er vertauscht sind. Okay, Fragen noch dazu? Gut, dann, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben aus einer linearen Abbildung eine Abbildungsmatrix gewonnen. Jetzt andererseits kann man auch aus Matrizen lineare Abbildungen gewinnen. Vielleicht ist es sozusagen das Natürlichste überhaupt, die natürlichste Quelle von linearen Abbildungen, nur habe ich es bisher noch nicht hingeschrieben. Also Bemerkung, also großes umgekehrt, wenn ich mir eine Matrix A in K hoch irgendwas, sagen wir N kreuz P vorgegeben habe, dann gibt es eine natürliche, eine lineare Abbildung, die geht von K hoch P in den K hoch N und so einem X. So, jetzt muss ich natürlich eine Kleinigkeit richtig stellen oder eine kleine Konvention betrachten. Was ist eigentlich K hoch P? K hoch P war das kartesische Produkt von K, P mal mit sich selbst. Und so ein kartesisches Produkt haben wir zu Beginn typischerweise als Zeilenvektor geschrieben. Wir haben die hintereinander geschrieben. Wenn wir lineare Abbildungen durchführen, wie das da oben steht, dann muss, damit es diese Matrix-Vektorgleichung, die oben an der Tafel zum Beispiel rechts steht, überhaupt funktioniert, muss es als Spaltenvektor, der muss x ein Spaltenvektor sein, sonst ist die Matrix-Vektormultiplikation überhaupt nicht definiert. Das heißt, wenn ich hier schreibe k hoch p, dann wäre es eine Art hier sorgfältiger zu schreiben k hoch p kreuz 1 und dann stehen hier tatsächlich Spaltenvektoren. Also hier steht tatsächlich so ein Spaltenvektor, x1 bis xp. Und den schicke ich auf, jetzt ist das eine wohl definierte Matrix-Vektor-Multiplikation, den schicke ich auf a mal x1 bis xp. Und wenn ich eine n-kreuz-p-Matrix mit einem Element von k hoch p kreuz 1 multipliziere, kriege ich eine n-kreuz-1-Matrix, also einen Spaltenvektor der Länge n, raus. Nee, das Produkt ist irgendwelche, das ist n lang, aber die Werte kenne ich davon nicht. Also das ist natürlich, wenn die Matrix jetzt A besteht aus A, I, J, dann steht da Summe A1, J, X, J bis Summe A, N, J, X, J. Und J läuft von 1 bis P. J läuft von 1 bis P. Um das ausgeschrieben zu haben, dass jetzt natürlich das Endprodukt von 1 bis N läuft, also ein Vektor, der N hoch ist. In Zukunft und auch im Skript werde ich wahrscheinlich das nicht immer konsequent durchhalten, hier wirklich P kreuz 1 zu schreiben. Und dann steht hier tatsächlich mal manchmal K hoch P und K hoch N. Und da muss man sich halt überlegen, ist es überhaupt möglich, dass hier, muss das ein Zeilenvektor oder ein Spaltenvektor sein. Und die Antwort, dass, damit die Matrix-Vektor-Multiplikation überhaupt durchführbar ist, die gibt einem meistens eine eindeutige Antwort. Und meistens muss es ein Spaltenvektor sein, der im Skript manchmal als Zeilenvektor steht, weil so ein Spaltenvektor einfach direkt eine Skriptseite füllt, während so ein Zeilenvektor in der in Europa üblichen Konvention, dass man halt zeilenweise schreibt und nicht wie in Japan spaltenweise, einfach geschickter ist. Kurzum, ab sofort meistens Spaltenvektoren, aber immer mal ein bisschen aufpassen. Was kann eigentlich gemeint sein, wenn hier so ein Matrix, so ein Multiplikationszeichen steht? So, jetzt habe ich lange geredet darüber, über die Abbildung überhaupt und über so Notationskonventionen. Und die Behauptung ist, dass das eine lineare Abbildung ist. Und der Nachweis davon, naja, wir haben Linearität von Abbildung und Nichtlinearität das ein oder andere Mal überprüft. Da muss man natürlich zwei Vektoren hierher nehmen, x1 bis xp und den zweiten y1 bis xp und so ein Lambda und es tatsächlich mal ausnutzen. Und in Wirklichkeit hängt es an den Rechengesetzen in K, dass das stimmt. Das überlasse ich jedem mal als Übungsaufgabe, dass es tatsächlich eine lineare Abbildung ist. Also zu jeder Matrix bekomme ich eine Abbildung von den entsprechenden Vektorräumen bestehend aus den Spaltenvektoren der richtigen Dimension. Und ich kann das noch ein bisschen abstrakter machen. Statt so einen konkreten Vektorraum k hoch p mir herzunehmen und so einen konkreten Zielvektorraum k hoch n, kann ich mir auch einen abstrakten Vektorraum sein v und w Vektorräume der Dimension p bzw. n hernehmen. Ja, dann weiß ich nicht, wie ich die Matrizen multiplizieren soll. Wo soll ich die überhaupt dran multiplizieren? Wie manövriere ich mich in so einer Situation? An Koordinatenvektoren könnte ich das ran multiplizieren. Wie schaffe ich aus sozusagen so einem abstrakten Vektorraum Koordinatenvektoren zu produzieren? Ich muss mir eine Basis vorgeben. Und B bzw. C Basen von V bzw. W. So, und dann mache ich genau das da drüben. Dann kann ich zu x in v, kann ich seinen Koordinatenvektor zuordnen bezüglich der Basis b. Und das ist jetzt natürlich so ein Tupel, bestehend aus p-Einträgen. Und an den Koordinatenvektor kann ich jetzt die Matrix ran multiplizieren. Und das hier ist jetzt wieder ein Vektor im Bildraum. Und den fasse ich einfach auf als Koordinatenvektor bezüglich der Basis C von einem Vektor im Bildraum W. Also das hier wird auf das abgebildet. Und das betrachte ich als den Koordinatenvektor von meinem Bild f von x bezüglich c. Also f von x ist derjenige eindeutig bestimmte Vektor im Vektorraum w, dessen Koordinatenvektor gerade das Ding hier ist. Dann ist ich erkläre nochmal sozusagen die Gleichheit, die hier steht, den Satz, den ich gerade eben ausgesprochen habe. Eine lineare Abbildung f und f von x ist der eindeutig bestimmte Vektor in dem Vektorraum, im Bildvektorraum W mit der Eigenschaft, dessen Koordinatenvektor bezüglich der Basis C gerade das hier ist, a mal xb ist. Wir hatten sozusagen vielfach verwendet, dass man zu jedem Vektor und einer Basis einen eindeutigen Koordinatenvektor zuordnen kann. Aber natürlich kann ich auch zu einem Koordinatenvektor bei gegebener Basis einen eindeutigen Vektor zuordnen. Nämlich die Summe der Einträge mal der Basiselemente. Und auf diese Art und Weise stimme ich mir so eine lineare Abbildung wieder zurück. So, was haben wir jetzt gemacht? Diese lineare Abbildung hier, vielleicht sollte ich die nennen F-Index A. Denn die lineare Abbildung hängt ja offensichtlich von meiner Matrix A ab. Ich habe also zwei Prozesse jetzt beschrieben, gegen Ende der letzten Vorlesung und jetzt. Ich nehme eine lineare Abbildung und ordne eine Matrix zu. Und gerade eben habe ich beschrieben, ich nehme eine Matrix und ordne eine lineare Abbildung zu. Und beide Prozesse haben ein für alle Mal gewählte Basis im Ausgangsraum und im Zielraum verwendet. Naheliegender Gedanke, was haben denn die beiden Prozesse miteinander zu tun? Wenn ich erstmal eine Matrix mit einer linearen Abbildung starte, der eine Matrix zuordne und dann wieder mit dem Prozess eine lineare Abbildung zuordne, bin ich dann bei der linearen Abbildung, wo ich losgelaufen bin, oder habe ich irgendwas verloren? Das Gleiche kann ich umgekehrt machen. Wenn ich mit einer Matrix starte, kann ich eine lineare Abbildung zuordnen und dann wieder die Matrix, bin ich bei Hin und Rück, komme ich da beim Gleichen an oder habe ich was dabei verloren? Ja? Richtig, es geht nichts verloren, die Matrix kodiert alle Informationen der linearen Abbildung. Und genau den Sachverhalt will ich jetzt als Satz formulieren. Also V, W, B und C wie oben, endlich dimensionale Vektorräume und das sind natürlich Basen B von V, C von W. Dann sind die oben beschriebenen Zuordnungen also zum einen kann ich eine lineare Abbildung F hernehmen und der zuordnen die Abbildungsmatrix A. Naja gut, vorhin habe ich bei der Abbildungsmatrix unten die Basis hingeschrieben, weil ich in der Proposition da oben war mir die Basisabhängigkeit wichtig. Hier schreibe ich mal unten an die Abbildungsmatrix die zugehörige lineare Abbildung dran. Das werde ich nicht oft tun, das mache ich genau mal in dem Satz hier, um zu sagen, ja, die Abbildungsmatrix, die gehört von der zur Abbildung F. Die habe ich aus der Abbildung F gewonnen. Das ist die eine Zuordnung. Und die andere Zuordnung, ich nehme eine Abbildungsmatrix, die heißt A, und der ordne ich zu die lineare Abbildung FA. Und was will ich sagen? Das sind zueinander inverse Abbildungen. Oder ich könnte auch sagen Bijektionen. Denn so zwei Abbildungen, von der ich eine Inverse in die eine Richtung und eine Inverse in die andere Richtung hatte, eine Linksinverse und eine Rechtsinverse habe, die müssen immer bijektiv sein. Siehe Aufgabe, glaube ich, auf dem ersten Übungsblatt. Was heißt das zueinander inverse Abbildung oder Bijektion konkret? Das heißt, wenn ich mit einer Abbildung F starte, mir die Abbildungsmatrix AF angucke und dann wieder die Abbildung daraus bastle, die lineare Abbildung zu der Abbildungsmatrix, dann ist es, kriege ich das raus, womit ich gestartet bin, die lineare Abbildung F. Und das Spielchen klappt auch andersrum, wenn ich mit einer Matrix A starte, mir die zugehörige lineare Abbildung angucke, das ist eine lineare Abbildung, aus der linearen Abbildung kann ich wieder eine Abbildungsmatrix bauen, dann bekomme ich die ursprüngliche Matrix A zurück. Ist der Sachverhalt klar? Ist klar, was ich eigentlich, was die Behauptung ist? Da habe ich gute Hoffnung, dass das so ist. Was muss ich dafür tun, um den Satz eigentlich zu beweisen? Ja? Ich muss zeigen, dass es die Inverse ist. Und damit kriege ich alles, damit kriege ich den Rest geschenkt. Vollkommen korrekt. Aber wie zeige ich genau, dass es die Inverse ist? Was muss ich dafür eigentlich noch tun? Ja, hier in dem, sowohl als auch, also es ist ein ganz allgemeines Beweisprinzip, auf das ich jetzt hinaus möchte. Was muss ich eigentlich tun? Da stehen zwei Gleichungen. Ich muss hinter dem das... Hinter dem das heißt, stehen zwei Gleichungen mit einem Und dazwischen. Machen wir mal der Reihe nach. Nehmen wir mal die erste davon. Die beiden Gleichungen, ups, muss ich zeigen. Was muss ich tun, um die erste Gleichung zu zeigen? FAF gleich F. Ja? Nee, 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 nee. So, nee. A muss die Inverse von F sein. Da sollte irgendwie eine Typprüfung anschlagen. A ist eine Matrix, F ist eine Abbildung. Das ist also sozusagen der Satz kann überhaupt nicht, vergleicht mehr Äpfel mit Birnen irgendwie. Nein, was steht da? Da stehen zwei Abbildungen. Da steht eine Abbildung F, das ist eine Abbildung. Und da steht noch eine zweite Abbildung, das heißt FAF, also das ist die aus AF gewonnene Abbildung. Ja? A muss nicht invertierbar sein. Der erste, auch das ist wieder eine Typprüfung. A invertierbar ist irgendwie ist eine falsche Fährte. Was für eine Matrix ist denn A? Wie groß ist denn die Matrix? Das ist eine Abhängigkeit von N-Kreuz-P. Und kein Mensch hat gesagt oder in die Voraussetzung geschrieben, dass N gleich P ist. Und für Matrizen, die nicht quadratisch sind, wissen wir überhaupt nicht, was Invertierbarkeit bedeutet. Also sieht man schon allein daran, dass es irgendwie die falsche Fährte ist. Da hinten ist noch ein... Wenn man jetzt die Abbildung auf alle x aus V anwendet, dann kommt immer das Gleiche raus. Das ist ein guter Tipp. Zwei Abbildungen sind genau dann gleich, wenn sie auf jedem Element das Gleiche tun. Das heißt, wie will ich das schön hinschreiben? Also, ich habe den Satz einfach als ganz generelles Prinzip nochmal an die Tafel geschrieben. Weil es oft vorkommt. Es wird oft vorkommen, dass man irgendwie abstrakt irgendwas kriegt und in Wirklichkeit eine Gleichung von Abbildungen zeigen muss. Und das ist das entsprechende Prinzip, was man macht. So, jetzt überlegen wir uns, was macht eigentlich mal die eine Abbildung f mit Index af? Jetzt ist die Abbildung, das ist die Abbildung zur Abbildungsmatrix AF. Aber die hatten wir definiert. Was macht denn die Abbildungsmatrix zur Abbildung AF? Was ist das Bild davon? Von X in der Basis C. Wir müssen für jedes x in V gucken, was die Abbildung tut. Nein, wir tun das mal auf Koordinatenvektoren. Es ist bestimmt eine gute Idee, zu Koordinatenvektoren überzugehen, denn wir wollen ja irgendwann mit der Matrixdarstellung rechnen. Der Koordinatenvektor des Bildes bezüglich der Basis C, jetzt gucken wir einfach da oben, oberste Zeile rechts. Was ist das? Wenn das die Abbildung zur Abbildungsmatrix AF ist, dann muss das, die Abbildung ist Matrix angewandt auf XB Koordinatenvektor sein. Das ist die Definition von F, von linearer Abbildung zu einer Abbildungsmatrix, die ich jetzt rückwärts angewandt habe. So. Jetzt steht hier AF. Das ist die Abbildungsmatrix zu einer linearen Abbildung F. Was macht die Abbildungsmatrix zu einer linearen Abbildung F? Was hat die für eine tolle Eigenschaft? Ja, wir haben sie. Es ist jetzt auf der Tafel, die ich jetzt nicht mehr hochfahren will, aber in der anderen Basiswechselproposition haben wir sie ganz groß ausgeschlachtet. Die Abbildungsmatrix. Vergessen wir mal, dass da unten ein F dran stand, oder vielleicht, was kommt dabei immer raus bei der Gleichung? Da kommt doch sozusagen per Definition immer das hier raus. Das ist ich könnte sagen, die Definition bzw. die Charakterisierung, wie sie in der Proposition drin steht, der Abbildungsmatrix. So, und jetzt, was steht hier eigentlich? Jetzt stehen hier zwei Tierchen, die ich mal einrahme. Und beide Tierchen gleich lineare Abbildung, produzieren angewandt auf ein x. Naja, im Moment sehen wir das gleiche Koordinatenvektor bezüglich einer Basis C. Aber wenn die Koordinatenvektoren bezüglich einer Basis C übereinstimmen, dann stimmen auch die Bilder überein. Das heißt, f von x gleich f von x. Und ich kann hier vorne dran noch schreiben, dass für alle, wir haben keine speziellen Eigenschaften von x verwendet, für alle x in V gilt, was wir hier hingeschrieben haben. Das heißt, für alle x in V gilt das hier und nach dem generellen Prinzip da oben folgt, dass die beiden Abbildungen gleich sind. Ich habe nichts getan, außer zweimal tatsächlich die Definition auseinandergenommen und mich eigentlich daran erinnert, was es bedeutet, dass zwei Abbildungen gleich sind. Weil es so schön war, wiederhole ich das Thema nochmal mit einer gleichen Variation. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, der Rest ist Übung, aber ich will die Übung hier an der Tafel tatsächlich durchführen. Das Zweite, was wir jetzt zu zeigen haben, ist das, was hinter dem UN steht. AFA gleich A. Das ist eine Gleichheit von zwei Matrizen zu zeigen. Wann sind denn zwei Matrizen gleich? Das ist eine sehr gute Antwort. Also so banal diese Antwort natürlich jetzt scheinen mag, so wichtig ist es, dass man sich das jederzeit im Hinterkopf behält. Zwei Matrizen sind gleich, wenn alle Elemente gleich sind. Das heißt, ich müsste eigentlich Element für Element gucken, ob die beiden Matrizen gleich sind. Ich mache das ein bisschen geschickter und schreibe die Elemente in Pakete zusammen. Pakete nenne ich jetzt Spalten. Und ich kann sozusagen eine leichte Variation der Antwort ist, zwei Matrizen sind gleich, wenn alle Spalten gleich sind. Ich gucke die erste bis zur letzten Spalte an und alle Spalten sind gleich, dann sind die zwei Matrizen gleich. Was steht denn in der i-ten Spalte der Matrix AFA? Das ist doch eine Abbildungsmatrix. Das heißt, in der i-ten Spalte einer Abbildungsmatrix stehen die Bilder unter dieser linearen Abbildung, wie auch immer es sie jetzt heißt, der Basisvektoren. Also die Koeffizienten, in der i-ten stehen die Bilder steht das Bild, ich habe jetzt ja nur eine Spalte, steht das Bild von BI, dem i-ten Basiselement, unter der Abbildung F Index A. Beziehungsweise genauer, was das Bild von so einem Ding, von so einem Vektor unter der linearen Abbildung ist natürlich ein Vektor und in der Spalte kann natürlich kein Vektor stehen, sondern dessen Koeffizienten. Bezüglich der Basis C. Aha, gut. Jetzt ist die Abbildung FA natürlich nicht irgendeine, sondern es ist die Abbildung F zur Matrix A. Was sind denn die nach Konstruktion der Matrix der Abbildung FA, was ist denn das Bild von BI, von dem i-ten Einheitsvektor? Was sind denn die Koeffizienten in der Basis C? Was ist denn der Koeffizientenvektor in der Basis C unter der Abbildung, also von BI unter der Abbildung FA? Nochmal da oben auf die definierte Gleichung hingeguckt. Es ist nichts als Definition auseinanderdröseln. Die Koeffizienten der linearen Abbildung F bezüglich der Basis C, oberste Zeile, sind a mal xb. Also, diese sind ja a mal, und jetzt sollte ich xb schreiben. Ich werde es gleich wieder wegwischen, was ich hier hinschreibe. Aber welches x? Nicht irgendein x. Also das Bild von einem beliebigen x ist a mal, die Koeffizienten des Bildes eines beliebigen x ist es a mal xb. Aber jetzt will ich ja nicht ein beliebiges x, sondern man kann es kaum lesen, sondern das Bild von bi steht hier. Was ist denn der Koordinatenvektor von BI bezüglich der Basis B? Ja. Was ist der Koordinatenvektor von BI bezüglich der Basis B? Der i-te Einheitsvektor. Das ist der Vektor, wo an der i-ten Stelle eine 1 steht und sonst nur Nullen. Was passiert, wenn ich eine Matrix multipliziere mit einem Vektor, der genau an der ithen Zeile eine 1 hat und sonst nur Nullen? Das muss man tatsächlich mal irgendwie in so einer kleinen Matrix tatsächlich mal ausgerechnet haben, was passiert. Das pflückt genau die ithe Spalte raus. Das ist die ithe Spalte von A. Einfach mal mit einer allgemeinen Matrix diese Matrix-Vektor-Multiplikation einmal durchführen. Das ist relativ leicht und sehr lehrreich. Aha, was habe ich jetzt gemacht? In der ithen Spalte der Matrix FA steht die ithe Spalte von A. Also sind die Matrizen Spalten für Spalte gleich. Sie sind gleich. Und damit, es wurde bereits im Publikum vorhin erwähnt, ich muss nur die zeigen, dass diese beiden Prozesse zueinander invers sind. Das ist das, was hinter dem Das-Heißt-Zeichen da oben steht. Danach kriege ich die Eigenschaft, dass das eine bijektive Abbildung ist aus dem Abstract Nonsense des ersten Übungsplatz geschenkt. Danke. Okay. Hier ist ein relativ dicker Strich. Ich will aus diesem abstrakten Kapitel lineare Abbildung, Matrix und wieder zurück konkreter werden. Ich will mittelfristig zu linearen Gleichungssystemen, vorher will ich aber lineare Gleichungssysteme, die hatten irgendwie die Matrix zu einem linearen Gleichungssystem und ich will nochmal sozusagen zu den Matrizen kommen, die da bei den linearen Gleichungssystemen drin standen, davor standen. Bei linearen Abbildungen hatten wir so ein paar Kerngrößen zugeordnet. Der hat mir zugeordnet den Rang der linearen Abbildung und vielleicht die Dimension des Bildes. Aber es genügt, eine von den beiden zu nehmen, denn die beiden standen in der offensichtlichen Beziehung über den Dimensionssatz. Also eine lineare Abbildung hat eine ganz wesentliche Kenngröße, den Rang. Etwas leiser bitte, ist mir ein bisschen zu viel Gemurmel, da muss ich zu sehr gegen anrufen. Und jetzt haben wir gesehen, lineare Abbildungen sind das gleiche wie Matrizen. Also sollten auch Matrizen eine wesentliche Kenngröße haben, nämlich ihren Rang. Das ist der nächste Abschnitt. Rang einer Matrix. Und die Matrizen mit gleichem Rang, die werden wir in eine Tonne tun. Und zwei Matrizen, die in der gleichen Tonne liegen, die heißen ähnlich. Und bevor ich das tatsächlich zu Matrizen übergehe und zu dem Begriff der Ähnlichkeit, erkläre ich, was eine Tonne ist. Weniger bildlich gesprochen und mathematisch hochtrabender gibt es jetzt sozusagen ein kurzes Intermezzo zum Thema Äquivalenzrelation. Dieses Intermezzo hätte ich auch ganz am Anfang in Vorlesungen 1 bis 2 nach dem Thema Mengenlehre machen können. Ich mache das jetzt mal sozusagen zum frisch und ohne irgendwelche lineare Abbildung belastet, mal wieder irgendwas zwischen einflechten. Was war eine Relation? Eine Relation als Wiederholung war zunächst mal eigentlich auf einer Menge M. Es war per Definition einfach nur eine Teilmenge des kartesischen Produkts der Menge mit sich selbst. Und die Teilmenge des kartesischen Produkts sind diejenigen Paare, die in Relation miteinander stehen. Üblicherweise nimmt man für so eine Relation, kann man so eine Relation angeben, indem man diese Teilmenge auflistet. Zum Beispiel, wenn m gleich 1, 2, 3 ist, dann kann ich die Relation angeben, indem ich 1 steht in Relation mit 2 und 1 steht in Relation mit 3 angebe. Das ist eine Relation. Meistens sind die Mengen so groß, dass dieses Listen ziemlich lästig ist und es sowieso irgendwie viel lesbarer ist, wenn man die Relation durch ein Zeichen angibt. Dann schreibt man, statt A steht in Relation mit B, schreibt man irgendein Zeichen dazwischen. Und noch eine zweite Wiederholung war, dass wir irgendwann mal kurz über Ordnungsrelationen gesprochen hatten. Ordnungsrelation ist das, diese Relationen kriegen suggestiv meistens das Zeichen kleiner gleich. Und zur Erinnerung an das, was eine Ordnungsrelation oder was auch kleiner gleich auf den reellen Zahlen zum Beispiel war. Das übliche kleiner gleich auf den reellen Zahlen erfüllt drei Bedingungen. Es ist reflexiv. Das heißt, es ist a ist immer kleiner gleich a. Auf den reellen Zahlen wird es jeder bestätigen. Es ist antisymmetrisch. Das heißt, a kleiner gleich b und b kleiner gleich a. Also wenn das eine, ja, wenn die beide in Relation so rum und so rum zueinander stehen sein sollen, dann habe ich in Wirklichkeit das gleiche Element der Menge erwischt. Und so eine Ordnungsrelation ist transitiv, das heißt, wenn das eine kleiner gleich dem zweiten und das zweite kleiner gleich dem dritten ist, dann war auch das erste kleiner gleich dem dritten. Soweit, so gut. Und Ordnungsrelationen sind das eine. Und Äquivalenzrelationen, die ich gleich nach dem Wischen einführen werde, sind etwas anderes und sozusagen genauso nützlich. Die modellieren das Prinzip gleiche Tonne. Was ist eine Äquivalenzrelation? Auf einer Menge M. Die erfüllt auch drei Axiome. Die den Axiomen da oben sehr ähnlich sind. Eine Äquivalenzrelation, ja, auch Äquivalenzrelationen haben typische Zeichen. Ordnungsrelationen kriegen meistens das Zeichen kleiner gleich. Das ist einfach so, damit man schon von vornherein erkennt, worauf es hinauslaufen will. Das ist wie bei abelschen Gruppen, wo man meistens Plus hinnimmt und Plus heißt, die Gruppe wird abelsch sein. Genauso sagen wir bei Äquivalenzrelationen, nehmen wir meistens das Relationszeichen Schlange. Die erfüllt auch die Reflexivität. Wie sie da oben steht, die erfüllt auch die Transitivität. Nur statt dem mittleren Axiom der Antisymmetrie, es gilt eigentlich nie, dass so, das Paar so rum und so rum in Relation steht, kommt jetzt hier die Symmetrie ins Spiel. Es gilt eigentlich immer, dass wenn A in Relation zu B steht, dann steht auch B in Relation zu A. Wenn immer ich das Relationspaar so rum habe, habe ich auch das Relationspaar so rum. Dafür gibt es ein sehr oft wiederkehrendes Beispiel, Überteilbarkeit. Ich nehme als Menge Z sei die Relation, und es wird eine Äquivalenzrelation, deswegen kriegt sie jetzt schon eine Schlange. Und es gibt nicht nur eine davon, sondern es gibt sehr, sehr viele davon. Ich will sie sogar indizieren. Das heißt, ich schreibe da so ein kleines k als Index. K wird später eine natürliche Zahl sein, damit ich die Relation auseinanderhalten kann, schreibe ich an das Relationszeichen noch den kleinen Index k dran. Und wie wie mache ich das? Ich sage, a steht in Relation zu b, und zwar die Karte von den Äquivalenzrelationen hätte ich gerne. Genau dann, wenn die Differenz b minus a von k geteilt wird. Ich gehe jetzt zu ganz einfachen Dingen wieder zurück, aber es ist ganz nützlich. Was heißt eigentlich k teilt b minus a? Das heißt, ich traue mich sozusagen gar nicht, die Frage ins Publikum zu stellen. Eigentlich weiß es jeder. Das heißt, es gibt ein L in den natürlichen Zahlen, sodass K mal L gleich B minus A ist, in den ganzen Zahlen. Entschuldigung, jetzt hätte ich auch beinahe den Fehler gemacht. Das heißt, das L kann durchaus positiv oder negativ sein. Und ich habe implizit behauptet, dass das eine Relation, eine Äquivalenzrelation ist. Also dies ist Äquivalenzrelation. Rechnen wir das wichtige Beispiel mal in voller Länge nach. Was muss ich zuerst tun? Reflexivität. Ich muss nachprüfen, dass A in Relation zu A steht. Das heißt doch, dass mit dem Ding hier unten ich nachprüfen muss, dass K teilt A minus A. A minus A ist auch besser bekannt als 0. Teilt K 0? Genau an der Stelle muss man sich nochmal genau klar gemacht haben, was hier eigentlich steht. Das ist in Ordnung, denn für L gleich 0 in der Schreibweise, die ich da drüben hatte, ist es vollkommen okay. Das war die Reflexivität, die Symmetrie. Falls A in Relation zu B steht, falls K also B minus A teilt, teilt dann auch K A minus B. Das heißt, K mal L ist B minus A. Das heißt natürlich, dass K mal minus L ist A minus B. Und damit steht da, dass K A minus B teilt. A minus B teilt. Und das ist genau so rum, wie ich es gerne hätte, um die andere Relationsbeziehung zu testen. Und schließlich noch die Transitivität. Falls K teilt B minus A und K teilt B minus, C minus B, das heißt, die beiden A und B stehen in Relation und C und B steht in Relation. Das heißt, schreiben wir das wieder um, das heißt, es gibt ein L1, sodass K mal L1 gleich B minus A ist. Und es gibt ein L2, sodass K mal L2 gleich C minus B ist. Die beiden Teilbarkeitsbegriffe ausgeschrieben. Jetzt muss ich bloß die beiden zusammenstecken. Das heißt, C minus B ist C minus, C minus A will ich deswegen. C minus A ist die Differenz plus die Differenz, ist also K mal L1 plus L2. Naja, und hier habe ich schon mein Element gefunden, das mit K multipliziert die Differenz ergibt. Also folgt, dass K teilt C minus B, A, danke, Und damit habe ich die Transitivität in dem Fall auch noch gezeigt. Auf das Beispiel werden wir sicherlich nochmal zurückkommen. Für den Moment, ja. So, also wie soll ich die Frage genauer beantworten? Teilt bedeutet das, was hier steht. Es gibt ein Element, sodass ich den potenziellen Teiler mit dem Ding multiplizieren kann, eine ganze Zahl, sodass ich den potenziellen Teiler damit multipliziere und das Element auf der rechten Seite rauskriege. Und so habe ich es hoffentlich konsequent beim Nachprüfen der Axiome angewandt. Okay, ich hatte gerade vorhin gesagt, ein motivierendes Beispiel, wir wollen Matrizen in verschiedene Tonnen sortieren. Und das tut eine Äquivalenzrelation jedenfalls. Wenn immer ich eine Äquivalenzrelation habe, dann habe ich verschiedene Tonnen, Körbe oder sonst irgendwas, Äquivalenzklassen. Eine Äquivalenzrelation teilt, jetzt bin ich wieder in dem allgemeinen Kontext, die Menge M in Äquivalenzklassen ein. Also die Äquivalenzrelation ist sowohl ein feststehender Begriff wie auch Äquivalenzklassen. Und wie mache ich das? Zu jedem Element A aus der Menge M betrachte ich diejenigen Elemente, die Klasse von A, die Tonne, in der A und seine Freunde mit drin sind. Das sind diejenigen Elemente X aus M, die zu A in Relation stehen. So, warum sage ich, das ist irgendwie, das sortiert das Ganze in verschiedene Tonnen? Ich behaupte, die Menge wird in Äquivalenzklassen unterteilt. Das heißt, was heißt eine Unterteilung? Eine Unterteilung ist, die Menge nehmen und in verschiedene Töpfe unterteilen. Das heißt, jedes Element ist in einem Topf drin und in nur einem Topf drin. Und diese Kleinigkeit werde ich jetzt nochmal nachprüfen. Für jedes A gilt, A in M gilt, A ist natürlich in seiner eigenen Äquivalenzklasse drin. Das ist aufgrund der Reflexivität natürlich. Das heißt, jedes Element A ist irgendwo drin. Und andererseits, also die erste Beobachtung ist das hier. Und die zweite Beobachtung ist, dass wenn ein A irgendwo doppelt drin wäre, ja, dann sind bereits die gesamten Klassen gleich. Und Klassen, zweitens, falls die Klasse von B mit der Klasse von C nicht gerade den leeren Schnitt hat, das heißt, es gibt ein A in dem Durchschnitt der beiden Klassen. Dann behaupte ich, sind die beiden Klassen schon gleich. Wie zeige ich das? Das ist eine Mengengleichheit. Erinnerung an gute alte Eigenschaften aus den ersten Vorlesungen. Mengengleichheit zeigt man durch zwei Teilmengeninklusionen. Das heißt, ich fange an mit Psi x in Kb und werde danach rauskriegen, dass x auch in Kc sein soll. Also x in Kb bedeutet, dass x in Relation zu b steht. Jetzt sollten wir die Voraussetzung verwenden, a ist hier drin. Das heißt, A steht in Relation zu B Und auch A steht in Relation zu C.
Isaac.
Nach den Voraussetzungen. Jetzt kann ich hier das hier nochmal umdrehen, aufgrund der Symmetrieeigenschaft, und bekomme, dass B in Relation zu A steht. Kann jetzt die beiden zusammensetzen und erhalte, dass x in Relation zu a steht, und setze jetzt schließlich die beiden zusammen und bekomme, dass x in Relation zu c steht, was nichts anderes heißt, dass x in kc drin ist. Jetzt habe ich angefangen mit x in kb und habe rausgekriegt, dass x in kc steht und umgekehrt genauso. Die Fingerübung möge jeder mal zu Hause kurz machen. Aha. Das heißt, eine Äquivalenzrelation, die muss man sich so vorstellen, wenn das meine Menge M ist, dann teile ich die Menge irgendwie in Äquivalenzklassen ein. Das ist KA, das ist KB, KC und KD. Und jedes Element liegt in irgendeiner, und die Äquivalenzklassen, naja, das ist KA, ist natürlich auch möglicherweise das gleiche wie KE, aber jedenfalls die Äquivalenzklassen sind entweder disjunkt oder gleich. Verschiedene Töpfe. Also, was will ich nochmal sagen? Ich kann auch das gesamte Prinzip nochmal umkehren. Wenn man die Menge, wenn man KIs, irgendwelche Mengen KIs in M hat, für irgendeine Indexmenge, für irgendeine Menge von Indizes I, mit welchen Eigenschaften sollen diese Äquivalenzklassen haben? Na, nun, diese KIs sollen nicht gerade die leeren Mengen sein. Die Vereinigung der KIs soll alles sein. Man orientiere sich immer noch an dem Bildchen auf der rechten Seite. Und wenn ich KI mit KJ schneide und nicht gerade die gleichen Indizes hatte, also wenn I ungleich J ist, dann ist der Schnitt leer. Also wenn ich so eine Einteilung der Menge in disjunkte Töpfe habe, so erhält man eine Äquivalenzrelation. Und zwar, wie bekomme ich die Äquivalenzrelation? Naja, zwei Objekte in der Menge M nenne ich äquivalent, wenn sie im gleichen Topf drin liegen. Durch A, die Äquivalenzrelation heißt Schlange, und A steht in Relation zu B. Per Definition, wenn sie im gleichen Topf drin liegen, es gibt einen Index I in der Menge aller Indizes mit der Eigenschaft, dass A in dem i-ten Topf drin liegt und dass B in dem i-ten Topf drin liegt. Übung an der Stelle, das ist wirklich eine Äquivalenzrelation. Das heißt, wenn ich einfach so ein System von Mengen KIs habe mit den Axiomen hier, dann gilt für diese Relation Schlange, gelten die Axiome einer Äquivalenzrelation. Okay. Fragen zum Begriff Äquivalenzrelation oder zu dieser Vorstellung mit den Töpfen? Dann kann ich diese Vorarbeit sacken lassen und gehe zu dem, wo ich eigentlich hin will. Wieder zu Matrizen, ich habe es schon angekündigt, da gibt es den Begriff von Rang. Und den kann man eigentlich, gibt es zwei davon. Aber warum der Überschrift nur Rang steht, kann sich vielleicht jeder schon denken. Also. Eine Matrix, fangen wir mal mit dem ersten Begriff, Spaltenrang an. Wir denken, eine Matrix, die besteht aus Spalten. Und diese Spalten, die kann ich mir irgendwie als Elemente von dem Vektorraum, also ein entsprechender k hoch n, n die Höhe der Spalten, angucken. Und so eine Menge, von der kann ich mich fragen, ja, wie viele Elemente davon sind eigentlich linear unabhängig? Und die maximale Anzahl davon Zahl linear unabhängiger Spalten, Vektoren, von der Matrix A die heißt Spaltenrang von A. Und statt Spaltenrang werde ich auch oft einfach nur Rang sagen. Und die Bezeichnung für das Ding ist Rang von A. In manchen Büchern auch kurz RG von A geschrieben. Okay, soweit so gut. Jetzt stehen verschiedene Fragen im Raum. Erstens, wie kann ich das ausrechnen? Kommt gleich. Also gleich am Ende der nächsten Vorlesung. Zweitens, ich habe eine Matrix und die zugehörige lineare Abbildung. Und bei der linearen Abbildung hatte ich schon einen Begriff von Rang. Wie hängen die miteinander zusammen? Also wenn das nicht total verwirrend ist, dann sollten die doch gefälligst gleich sein. Und drittens, steht schon in der Überschrift, gibt es Spaltenrang und Zeilenrang. Wenn ich die maximale Anzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren, wenn ich den Spaltenrang nenne, dann werde ich die Maximalanzahl linear unabhängiger Zeilenvektoren sicherlich den Zeilenrang der Matrix nennen. Und wenn man sich das so fragt, dann überlegt man, also sieht, dann fragt man sich doch, sind eigentlich Spaltenrang und Zeilenrang in Wirklichkeit das Gleiche? Ja, werden sie sein, aber eins nach dem anderen. Das erste, also ich habe jetzt so etwa 5 Fragen in den Raum gestellt. Das erste, was ich machen will, ist, dass für jede Matrix A der Zusammenhang zum Rang der linearen Abbildung passt. Rang von A ist der Rang der linearen Abbildung F, die wir zu Beginn der Vorlesung zur Matrix A assoziiert haben. Und bevor ich mich darum tatsächlich kümmere, noch als kleines Lemma formuliert, eine Aussage, die, ja, möglicherweise implizit schon an der Tafel stand, aber ich isoliere sie nochmal. Der Rang, den habe ich hier definiert als die maximale Anzahl linear unabhängiger Vektoren, so dass, wenn ich allgemein Vektoren B1 bis Bn in einem Vektorraum V gegeben habe, dann kann ich da so irgendwie 2 Kenngrößen wieder zu dieser Menge zuordnen. Die eine Kenngröße ist das, was ich oben hingeschrieben habe, nämlich die maximale Anzahl linear unabhängiger, die maximale Kardinalität einer linear unabhängigen Teilmenge hiervon. Das ist die eine Kenngröße. Und die andere Kenngröße ist natürlich, ich nehme die BI und ich nehme deren Spann. Die lineare Hülle davon. Das ist ein Untervektorraum. Und der Untervektorraum hat als Kenngröße seine Dimension. Und wenn alles irgendwie vernünftig ist, dann sind doch bitte schön die beiden Begriffe hier gleich. Dann ist die maximale... Ich lade jeden ein, mal kurz darüber nachzudenken, während ich die eine Tafel hier wische, zu überlegen, warum das Lemma aus dem Totschlagsatz über lineare Unabhängigkeit und Basen folgt. Da gab es den mächtigsten Satz, der sagt, wie man Basen und linear unabhängige Mengen bekommt. Und in dem steht auch das drin. Vorschläge zum Beweis des Lemmas. Welchen Satz könnte ich denn gemeint haben? Kann mir jemand einfach den Satz wiedergeben, aus dem das vermutlich folgt? Die Dimension ist doch die Mächtigkeit einer Basis. Und jetzt habe ich da irgendwie Erzeugende, ja? Ja, die allgemeinste Form von dem Basisergänzungssatz hätte ich jetzt gerne. Oder einen Satz der Vorlesung einfach nur wiedergeben. Aus dem der Basisergänzungssatz auch ein Korollar ist. Ja? Na gut, also... Ich schreibe einfach nochmal, ich wiederhole einen Satz, weil ich sehe, dass er noch nicht so parat ist, wie er das am besten sein sollte. Wenn ich irgendeine Menge habe, also in einem Vektorraum V, die ist linear unabhängig. Und ich habe sozusagen, die gibt mir eine untere Schranke vor und am anderen Ende des Spektrums habe ich E, eine Menge, die ist erzeugend. Die muss nicht linear unabhängig sein. Da kann ich viel zu viele, da kann ich Redundanz drin haben. Und die muss nicht alles erzeugen, aber die muss linear unabhängig sein. Und ich weiß a priori, dass die Menge hier drin ist. Und dann sagt der Satz, dass ich eine Basis finden kann, die dazwischen liegt. Es existiert eine Basis, also eine Menge, die linear unabhängig ist und erzeugend, und die liegt dazwischen. Das heißt, die enthält das R und die ist in dem E enthalten. Warum ist das Lemma, auf welche Mengen werde ich und auf welchen Vektorraum werde ich eigentlich das Ganze anwenden, damit ich das Lemma direkt als Konsequenz hiervon kriege. Naja, der Vektorraum, um den sich alles dreht, ist der Vektorraum spannend von B1 bis Bn. Um den wollen wir ja, sozusagen, um den dreht sich ja alles. Erzeugend für den Vektorraum ist sicherlich die Menge B1 bis Bn. Und ja, in dem Lemma steht, ist irgendwas über die maximale Anzahl von linear unabhängigen Vektoren als Teilmenge gegeben. Und dann kann ich doch R, sei R eine Teilmenge von E, die linear unabhängig ist und maximale Mächtigkeit hat. Okay, das ist sicherlich jetzt eine Situation, wo die Voraussetzungen des Satzes erfüllt sind. Denn diese Menge R, die ist linear unabhängig. Und die Menge E erzeugt. Das heißt, aus dem Satz folgt, zwischen R und E kann ich eine Basis B quetschen. Aha. Die Mächtigkeit von B ist die Dimension, die wir haben wollen. Und die Mächtigkeit von R ist die andere Größe, die wir im Moment zu Rate ziehen, die wir vergleichen wollen. Was wir wollen, ist, dass R gleich B ist. Gilt es denn, dass R gleich B ist? Gilt es denn, dass R gleichzeitig eine Basis ist? Ja. Genau. Maximale Mächtigkeit impliziert, dass R gleich B ist. Denn wenn die Basis B noch echt größer als R wäre, dann hätte ich ja noch irgendjemand dazugenommen und das wäre eine Basis, also wäre es mit dem dazugenommenen immer noch linear unabhängig. Aber das widerspricht, dass R unter all den Mengen, die linear unabhängig sind, maximale Mächtigkeit hat. Also ist R gleich B. Das heißt, die Mächtigkeit von R und B stimmen überein und damit habe ich den Satz.
Heißt, bedeutet die maximale Mächtigkeit nicht, dass B nur eine Teilmenge von R ist und dass R gleich B ist?
Das R, vielleicht bedeutet es das, aber ich weiß ja jetzt schon, dass R Obermenge von B ist. Also die andere Teilmengeninklusion steht sozusagen hier schon da. Ja, beziehungsweise eine Basis kann natürlich nie strikt Teilmenge einer linear unabhängigen Menge sein. Das ist irgendwie offensichtlich. Dann könnte ich ja jemanden noch dazu nehmen und größer machen. Also ich habe nochmal sozusagen das letzte Argument hingeschrieben, wenn die Mengen gleich sind, muss ihre Mächtigkeit gleich sein und die Mächtigkeit der Basis ist gerade die Dimension des Spanns. Okay, da der nächste Satz ein längerer ist, der Zeilenrang und Spaltenrang miteinander in Verbindung bringt, werde ich an der Stelle aufhören und danke für die Aufmerksamkeit.